Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Eine schöne Runde fröhliches Schwitzen, ne?
Ich wollte gerade sagen, es ist warm, wir machen heute mal schnell.
Wir sind warm, Japan ist warm, alle sind warm.
Stimmt, in Japan ist es ja zurzeit auch schon ziemlich ungemütlich, aber es soll ja noch heißer werden, ne?
Ja, ist erstmal Regenzeit, jetzt wird's nass.
Ja. Das schließt ja die Hitze aber nicht aus, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, es macht es meistens sogar noch schlimmer.
Ja. Tropenklima, ne?
Mhm. Spaß muss halt sein. Aber gut, ich meine, seien wir mal ehrlich, ist doch schön, dass wir wenigstens Sonne draußen haben. Ist immer wieder ein bisschen übertrieben warm, aber wir haben immerhin Sonne. Das Gemüt der Leute hält auf.
Das steht in Flammen. Oh je.
Ja,
ich finde es schön, wie man immer wieder aufs Neue feststellt, dass wir keine Fans vom Sommer sind.
Naja, es ist halt warm.
Ja, wir sind auch keine Fans vom Winter, wir sind einfach keine Fans.
Hey, Punkt. Ich bin Fan von Winter.
Okay. Ich finde Winter auch nicht so schlimm.
Ist ein bisschen schade, dass da kein Schnee. Warte mal, Moment, Stopp, Auszeit. Wir reden hier gerade über Winter, draußen knallt die Sonne komplett rein und ja, nee, ist klar. Hey. Yeah, aber lieber frieren als schwitzen, ne?
Finde ich auch.
Gut, so, dann würde ich sagen, fangen wir an, weil wir haben heute einiges auf dem Zettel. In Japan ist ja einiges passiert. Und da fangen wir gleich mal mit Politik an.
Oh je, da gibt es genug diesmal.
Ja, diesmal gibt es genug. Man könnte sagen, die Regierung ist gerade wach und macht gerade ein bisschen, bevor sie dann in die Sommerpause verschwindet. Das passiert bald. Es stehen aber dieses Jahr auf jeden Fall noch Wahlen an, und zwar Oberhauswahlen. Und naja, es ist ja gerade alles ein bisschen teuer in Japan, und da dachte sich die Regierung, ach naja, also wir könnten jetzt die Mehrwertsteuer, also die Verbrauchsteuer senken, oder wir machen vor der Wahl noch eine Bargeldauszahlung. Man hat sich für die Bargeldauszahlung entschieden.
Ja, da wurde noch nicht mal ein Würfel geworfen oder ein Dartbrett rausgeholt. Das war klar, dass man das macht.
Ja. Also 20.000 Yen sollen das jetzt wohl wahrscheinlich werden. Man diskutiert da noch ein bisschen rum. Kritiker sagen natürlich, Leute, vielen Dank, das ist volle Wahlbeeinflussung, aber schön, dass ihr es macht. Die Opposition sagt, Leute, Steuersenkung ist doch viel besser, weil langfristiger, aber nein, es gibt halt eine Bargeldauszahlung.
Ja, vor allem, es ist ja nicht das erste Mal, dass es so eine Auszahlung gibt, und es hat ja sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das Bullshit ist.
Ja, also man hat es während der Corona-Pandemie ungefähr, ich glaube, dreimal, wenn ich mich gerade nicht irre, in der Hoffnung, dass man so den Konsum wieder ankurbelt. Was ist passiert? Die Leute haben es beiseite gelegt, logischerweise. Es hat nie wirklich was gebracht, aber auffällig war immer kurz bevor irgendwelche Wahlen waren. Ne?
Ja, logisch.
Ist ein beliebter Volkssport tatsächlich.
Ihnen fällt auch nichts Neues ein. Sowieso, die ganze Wahlkampfvorbereitung hier, die man da sieht von der LDP, ist die alte Leier. Nichts Neues, wirklich gar nichts.
Nö, die geben sich echt keine Mühe mehr. Das ist so, ach, wir werden ja sowieso gewählt. Ich meine, pfff. Ja, aber mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass die Idee der Neuwahlen, also der doppelten Wahlen vom Tisch sind, also sprich, der Premierminister hat ja letzte Woche noch gesagt, ja, kommt ein Misstrauensvotum, dann trete ich zurück, ne, und löse halt alles auf und so weiter und so fort. Da hat jetzt die Opposition gesagt, nee, komm, das lassen wir lieber, das ist momentan einfach viel zu riskant, sowas zu machen, also Japan ohne Führung zu lassen. Und damit geht halt alles weiter wie bisher. Und nach der Wahl ist garantiert wieder die LDP, sie wird federn lassen, aber ich wette, sie wird die Wahl gewinnen.
Ja. Sie müsse gerade weniger Angst haben. Also es war schon mal so, dass die LDP eher sich Sorgen hätte machen müssen. Mhm. Aber jetzt merkt man ihr Verhalten. Ne? Sie haben sich nichts irgendwie verbessert, was ihren Wahlkampf angeht. Gar nicht. Obwohl normalerweise man meinen müsste, oh je, sie sind eine Minderheitsregierung, jetzt müssen sie irgendwie mal was anderes machen oder Gas geben. Nö, sie rudern schön wieder Richtung erzkonservativ.
Jo. Ganz genau. So, die Opposition kann sich nicht durchsetzen. Bleibt halt alles beim Alten. Ich meine, das macht es einfacher für uns Redakteure. Wir brauchen immer nur über die gleiche Leier schreiben. Sehr vorteilhaft, zugegeben. Aber auf Dauer ist es auch ein bisschen langweilig.
Mhm.
Naja, dann machen wir weiter, weil gibt ja noch einige andere Sachen. Zum Beispiel, die Aufenthaltsregeln für Ausländer wurden dann oder werden jetzt verschärft. Und zwar, das Thema hatten wir ja schon, da hieß es dann, da kommen ja sehr viele Ausländer einfach ins Land und nutzen unsere Krankenkasse aus. Das gibt ja haufenweise Rechnungen, die nicht bezahlt werden und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, dass viele Ausländer Probleme haben, tatsächlich Beiträge zu bezahlen, weil sie entweder gar nicht wissen, wo oder wie. Und da gibt es halt so ein paar Prozent, die es halt nicht gemacht haben. Und die Regierung sagt jetzt, wir werden das jetzt so einführen. Wer zukünftig Steuern, Sozialversicherungsbeiträge oder medizinische Rechnung nicht ordnungsgemäß bezahlt, muss halt damit rechnen, sein Visum nicht mehr verlängert zu bekommen.
Mhm.
Und das gilt wohlgemerkt für alle. Also auch Leute, die jetzt schon jahrelang in Japan leben.
Ja, die Narrative natürlich der Regierung ist, dass sie das macht wegen Bedenken aus der Bevölkerung, wegen Angsten der Bevölkerung, dass sie alle ausgenutzt werden von den bösen Ausländern. Das ist natürlich alles Gelaber. Ne? Es ist, sie fischen nach konservativen und erzkonservativen Stimmen damit. Ne? Und es bringt ihnen gar nichts, beziehungsweise ist es eigentlich schädlich wegen dem ganzen Arbeitsmarkt. Ne? Man braucht ausländische Fachkräfte. Und man will die nicht absichtlich extra vergraulen. Im Moment braucht man sie so sehr, dass man irgendwelche Ratschläge, Regeln und neue irgendwie Anreize einführen möchte. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite will man das Leben für sie zur Hölle machen. Also es ist wirklich richtig schizophren.
Ist es. Also natürlich, klar, wer seine Rechnung nicht bezahlt, der sollte schon du bekommen. Aber es würde doch reichen, eine Mahnung zu verschicken, oder?
Wenn du deine Auszeitsvisum, deine Aufenthaltsgenehmigung entzogen bekommst, ja, dann kannst du auch recht schnell im Knast landen. Wir kennen, wie Japan damit umgeht.
Das ist eben das Ding. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, was die japanische Regierung hier macht, ist einfach die Vorurteile gegenüber Ausländern zu verschärfen. Das sagen auch Kritiker in Japan. Weil man geht einfach super unbedacht ran. Man schiebt einfach so wieder, die machen das halt nicht und das ist halt so bei denen und fertig. Du böse Ausländer, so nach dem Motto. Und das ist eine ganz schlechte Idee. Eben auch aus der Situation heraus, weil man eben Fachkräfte braucht.
Hm. Ja, ich verstehe das. Also wie Mats schon sagt, das ist halt wirklich so ganz komisch. Weil, wie gesagt, einerseits sind sie so jammer, wir brauchen mehr Fachkräfte und oh Gott, was machen wir denn nur, was könnten wir machen, damit mehr Leute kommen und wir verstehen nicht, warum keiner kommen will. Und andererseits machen sie dann so einen Bullshit. Vor allem, weil es ja gerade nachweislich Bullshit ist, was sie da behaupten. Also das mit den Krankenkassen haben sie ja schon lange die Experten gesagt, dass das Blödsinn ist, dass die da in Massen irgendwie die Krankensysteme angeblich ausnutzen und dass die alle keine Steuer zahlen und dass das alle Illegale sind. Also
Man darf ein paar Sachen nicht vergessen. Erstens, die Steuer kannst du nur auf Japanisch abgeben. So, das ist ein gewaltiges Problem. Das wird schon seit Jahren kritisiert, aber das zuständige Ministerium sagt, ist halt so. Hm. So, dann braucht man meistens dafür tatsächlich einen externen Berater, so einen Steuerberater. Die sind übrigens schweineteuer in Japan. Bei den ganzen Kosten aktuell und so ist es nicht gerade ganz so einfach. Also wenn man so dieses Ganze hin und her nimmt, auch was Arztrechnungen angeht, da sind Touristen viel, viel schlimmer als Menschen, die halt im Land arbeiten. Ja, man kann es mal vergessen oder so, aber wieso führt man denn nicht zum Beispiel eine Abgabe ein, wie wir sie hier haben, ab aufs Gehalt damit und fertig?
Ja, das ist im Moment nicht die Priorität. Priorität sind Stimmen. Und das Nervige daran ist, dass sie wahrscheinlich damit auch Erfolg haben, denn einen Sündenbock aufzustellen und dann hier bla 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 mit der schönen Propaganda reinzuhauen, sobald wir das bekämpfen, geht's uns allen besser. Ja. Das schlucken halt immer noch viel zu viele Leute. Und ja, im Moment ist ihnen die Lage Japans wurscht. Hauptsache, sie kriegen mehr, sie ihre Stimmen für den Wahlkampf.
Ja, das ist so das allgemeine Problem. Ich meine, sei mal ehrlich, welcher Politiker interessiert sich noch für das Land, für das er eigentlich zuständig ist, hm? Also momentan glaube ich nicht sehr viele.
Ich kann es nicht sagen. Also wir kriegen ja auch immer nur die obere Riege ab, ne? Die Entscheidungsträger und die Hunderten von anderen Leuten hinten dran, die kriegen wir nicht ab.
Ja, ja gut, natürlich, klar. Also, man muss immer von den Entscheidungsträgern ausgehen.
Ja.
Und da sind wir jetzt auch gerade nicht so gut aufgestellt. Aber okay, machen wir weiter. Weil du gerade sagtest, wegen der Eingliederung, ja, da hat Japan tatsächlich eine Idee diese Woche gehabt. Und zwar hat das japanische Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus, Gott, die haben so lange Namen, ey. Er als erstmals einen offiziellen Leitfaden veröffentlicht, der kleine und mittlere Bauunternehmen helfen soll, ausländische Fachkräfte besser in den Betrieb zu integrieren. Also das sieht halt vor allen Dingen kulturelle und religiöse Besonderheiten vor. Also praktische Unterstützung im Alltag, Gebetszeitplan, Hilfe bei der Wohnungssuche und so weiter und so weiter.
Ja, ich meine,
das ist doch mal ein Anfang zumindestens.
Eigentlich müsste man meinen, dass sich jeder das mit ein bisschen Googeln selber zusammensuchen kann. Aber nee, so ist es nicht unbedingt. Ne? Und anscheinend funktioniert es auch nicht ganz so mit der Kommunikation der Wünsche der Arbeitgeber. Ne?
Sondern, das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt viele, also nicht jeder wohlgemerkt, aber es gibt viele Arbeitnehmer, gerade kleine Betriebe, die suchen zwar händering Fachkräfte, nehmen auch gerne aus dem Ausland, gehen aber davon aus, dass die Leute das genauso machen, wie halt, so ist es halt bei uns immer schon gewesen, wir ändern hier nichts. Und das ist einfach ein Fehler, das funktioniert nicht, weil, also klar, man muss sich ein bisschen anpassen, wenn man in ein fremdes Land kommt, aber das heißt nicht, dass man alle Geflogenheiten ablegt und plötzlich ein komplett anderer Mensch wird. So funktioniert das nicht. Integration ist keine Einbahnstraße.
Nee. Es ist eine gegenseitige Anpassung.
Ganz genau. Das gehört nun mal dazu. Und wenn man halt, also ich sag mal so, Gehalt löst nicht alles.
Nee.
Nee. Es ist ja auch eine Frage des Respekts. Ne? Also wenn mein Arbeitgeber mich in jeder Hinsicht ignoriert, dann habe ich natürlich auch keinen Bock für den zu arbeiten. Also ich meine, klar, der soll mir nicht die Schuhe küssen, aber so ein minimales Akzeptieren der eigenen Gepflogenheiten und vielleicht auch der Religion und sowas, das sollte man schon irgendwie als selbstverständlich ansehen.
Eigentlich schon.
Ja, das wunderbare Wort eigentlich.
Ja, das ist so eine Sache für sich. Aber gut, zumindest ist man da jetzt mal dran. So, auf der anderen Seite gibt's in Japan ja die große Duty-Free-Diskussion. Das hatten wir ja schon letzte Woche. Und diese Woche ist die ganze Diskussion noch größer geworden, denn immer mehr Politiker, parteiübergreifend wohlgemerkt, wollen halt eben das System am liebsten komplett abschaffen. Also sprich, der steuerfreie Einkauf für Touristen soll halt eben weg.
Okay, da wäre meine Frage, wie gäbe es dann einen größten Nachteil dafür, wenn man das einfach abschafft? Also abgesehen von für die Touristen, dass die irgendwie billig einkaufen können?
Ja, tatsächlich. Das kommt halt drauf an, wenn der Yen mal wieder ein bisschen nach oben steigt, dann wird sich das ziemlich bemerkbar machen. Weil gerade zum Beispiel Chinesen kommen halt gerne zum Einkaufen nach Japan. Und größtenteils halt steuerfrei. Ich meine, ja, klar, das System wird auch ausgenutzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es genug Fälle von, selbst Apple hat das System schon ausgenutzt. Mhm. Aber den kann man auch einen Riegel vorschieben. Man will ja zwar Kontrollen einführen jetzt bald. Da gibt es ja so eine große Warnung in Social Media. Oh mein Gott, bald könnt ihr nicht mehr einkaufen in Japan. Nee, man kann immer noch einkaufen in Japan. Aber es ist halt einfach so, dass dieses System ein bisschen undurchdacht ist, weil, naja, irgendjemand muss es kontrollieren und so viel Zollmitarbeiter gibt es jetzt auch nicht in Japan, ne?
Ja, und außerdem, die reden sich gerade etwas schön, ne? Die schauen auf die Zahlen und sagen, oh mein Gott, schaut mal, wie viel Geld uns durch die Lappen geht. Aber wenn ihr jetzt das Duty-Free-System abschafft, heißt es nicht, dass ihr automatisch die Menge an Geld einnimmt. Nee. Weil dann die Leute auch selbstverständlich anders einkaufen.
Ja, hinzu kommt ja auch, Japan hat ja im April wieder mal einen Rekordmonat gehabt. Ja. Im Mai auch, im Januar, Februar und so weiter. Also die ganzen Monate waren ja mal wieder touristisch gesehen Rekordmonat. Tja, und trotzdem sind die Duty-Free-Verkäufe gefallen. Das heißt, die Menschen kommen zwar weiter ins Land, aber man sieht ja, haben auch nicht mehr so viel Geld. Also man sollte da vielleicht ein bisschen überlegen, das könnte tatsächlich den Tourismus empfindlich treffen.
Ja, und es könnte ihnen nicht besonders viel bringen. Ne? Das ist ja das Problem, dass sie sich selber ein Bein abschießen und es bringt nichts.
Ja, das ist halt, also ich meine, ich kann verstehen, klar, Japan braucht Geld, weil, die Schulden steigen und steigen und steigen. Die Kosten logischerweise auch, aber man sollte vielleicht gucken, dass man nicht unbedingt gerade den Tourismus damit abwirkt, weil da ist man tatsächlich gut dabei.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich so viel Auswirkungen hat. Aber ja, klar, macht Sinn, wenn vor allem die Chinesen das sehr gerne nutzen, die halt meines Wissens ja die größte Touristengruppe sind, dann ja, macht das schon Sinn, dass das denn vielleicht nicht die beste Idee ist.
Ja, das ist für mich das Problem an der Geschichte. Aber gut, ich meine, naja, mal sehen, was da jetzt kommt. die Sache, dass man halt erst die Verbrauchsteuer zahlen muss und dass sich dann bei der Ausreise wieder zurückholen wird oder dass man als Tourist sich das zurückholen kann, ist eigentlich eine gute Idee, besonders weil das viele wahrscheinlich gar nicht machen werden. Oder viele werden es vergessen, sag es mal so rum. Da wird wahrscheinlich genug Geld reinkommen, weil der Zoll kommt da sowieso nicht hinterher. Das ist ganz klar. Er kann ja nur stichprobenartig sowieso jetzt im Moment schon kontrollieren. Und bei der Masse an Touristen, wie soll das klappen?
Nee, besonders wenn die in Zukunft noch wächst. Dann, vergiss es.
Das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. Wird nicht ganz so einfach.
Und was ist heutzutage schon einfach?
Jo, das ist eine gute Frage. Die Reispolitik ist es definitiv nicht.
Oh Gott.
Denn, der Reispreis beginnt langsam zu sinken, dank der neuen Verteilungsstrategie für die Notvorräte der japanischen Regierung. Hat natürlich auch Nachteile, weil immer mehr Lagerhäuser sagen halt, hallo Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Wir haben keine Reis mehr, den wir lagern können und ihr macht uns gerade kaputt, aber okay. Jetzt hat man noch beschlossen übrigens, 200.000 Tonnen mehr Reis freizugeben. Und die japanische Regierung hatte einen Reisgipfel. Und ja, der hieß übrigens tatsächlich so. Da kam man auf die Idee, dass man doch vielleicht die Reispolitik endlich mal reformieren muss.
Ja, das ist so eine Mischung aus eigentlich keine schlechte Idee. Es wird langsam Zeit. Und ihr seid so offensichtlich dabei, Wählerstimmen zu fangen. Weil klar, diejenigen, die im Moment am ehesten was davon haben, sind die Leute, die günstig Reis kaufen können. Ne? Die Bürger, die sind dann der Regierung dankbar von wegen, wenn sie noch mal 200.000 Tonnen da reinschmeißen in den Markt. Der Markt ist nicht unbedingt dankbar.
Nein, der Markt ist definitiv nicht dankbar. Vor allem gibt es ja mittlerweile sogar Großhändler, die sagen, Leute, hört auf uns die Schuld in die Schuhe zu schieben. Hier findet keine Preismanipulation statt. Weil das ist, man sucht ja automatisch immer einen Schuldigen. Erst waren es die Bauern. Die haben ja angeblich ihre Lagerhäuser voll mit Reis. Bis sie dann irgendwann alle die Lagerhäuser mal geöffnet haben, dann guck doch mal selbst. Nun sind es halt die Großhändler, die sagen, Leute, nee, ist eben nicht der Fall. Das Problem ist halt eben einfach das sogenannte Flächenstilllegungsprogramm. Dabei hat die Regierung damals wirklich ziemlich Blödsinn gebaut. Offiziell wurde das wohlgemerkt 2018 beendet. Inoffiziell läuft es halt weiter, weil es gibt halt sehr viele Subventionen, die Landwirte immer wieder dazu motivieren, andere Sachen anzubauen. Man will damit halt eben den Preis für Reis stabil halten. Ne? Ja. Deswegen ist man auch bei den
Okay. Ja, es gab nämlich mal einen richtig bösen Preisverfall beim Reis, als Reisbau mit Mechanisierung richtig die ausgebaut hat in Japan, in den 60er und 70ern. Das wollten die Leute unbedingt in Zukunft vermeiden. Das Problem ist, dieses verdammte System ist total inflexibel und es ist es belastet und verformt die Landwirtschaft eigentlich im negativen Sinne. Ne?
Richtig, man hat nämlich das Problem einfach, dass dadurch die Anbaufläche immer weiter zurückgeht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das haben wir noch ganz andere Probleme. Und dann kommt noch hinzu, viele Bauern sagen natürlich, mit Reis kann ich jetzt nicht wirklich Gewinn machen. Steige ich halt eben noch Weizen um, weil der bringt momentan sehr viel. Ja, schwupps, ist wieder mehr Anbaufläche flöten gegangen. Und dann gibt es ja noch ein strukturelles Problem, denn ich sag mal so, die Landwirtschaft ist nicht unbedingt gerade für junge Leute das Attraktivste, wo man anfängt zu arbeiten. Ergo, man hat einen Arbeitskräftemangel, da hätte das erwartet.
Ja. Mm-mm-mm. Schlimm. Sie haben es im Endeffekt leicht zerstört, die Reiswirtschaft. Ne?
Hinzu kommt, Japan ist ja noch in einer ganz anderen interessanten Situation. Jetzt aktuell ist der Reis halt tatsächlich knapp, und teuer. Das Problem ist aber auch, der Reiskonsum sinkt allgemein. So, das heißt, man bereitet sich auch gleichzeitig darauf vor, mehr zu exportieren. Also das ist eine ganz groteske Situation. Und der gute Premierminister hat jetzt gesagt, machen wir es doch ganz einfach. Warum machen wir nicht einfach ein Wahlmodell? Bei dem die Landwirte halt selbst entscheiden können, ob sie die Fläche reduzieren oder so weiter und so fort. So, und bei dem Treffen jetzt am 5. Juni betonte Ishiba die Notwendigkeit, den Reisanbau zukunftsfähig zu gestalten. Und zwar für alle. Das Problem ist bloß das Wie.
Ja, ich meine, die Idee hat er schon vor über 15 Jahren gehabt, ne?
Ja.
Es ist im Grunde genommen gut, ja? Das veraltete und im Endeffekt die Landwirtschaft einengende System, das sollte umgearbeitet werden. Ne? Das ist nicht gut. Aber mal über die Absichten, ne, über die Motivation dahinter, da muss man ein bisschen sich Gedanken machen, weil jetzt im Wahlkampf, ne, und mit den vielen Reisreserven, die sie rausballern, sie fischen halt nach Belebtheitspunkten.
Das ist eben das Problem. Jetzt ist so wieder nichts Nachhaltiges. So, und da kommt dann noch eine andere Industrie, die ist jetzt gerade der Regierung so richtig heftig in den Rücken gefallen, nämlich die Miso-Produzenten und auch die Sake-Produzenten. Denn das Problem ist ja nicht nur, dass der Reis teurer wird und knapper, also der normale Reis, der Industriereis. Ja, da gibt's einen extremen Mangel. Und mittlerweile sagt der japanische Miso-Verband, Leute, wir haben hier ein Problem, wir können bald nicht mehr produzieren. Es gibt nicht mehr genug.
Ja.
Und wenn in der japanischen Küche Miso fehlt, ja, dann Prost Mahlzeit. Das war's mit der LDP.
Aber echt.
Dashi und Miso, ne, damit kriegst du die Leute.
Ja, also das stimmt schon. Vielleicht sollte man das bei uns mal so in Kontext setzen. Im Prinzip ist das gerade so, als
Bier
wenn...
Bier und Fußball?
Nee, ich dachte eher so an Nudeln und Milch. Wäre das ein guter Vergleich? Weil Nudeln und Milch sind immer bei uns auch so, wow.
Nimm den Deutschen das Bier und nimm den Deutschen das Fußball, den Fußball, und dann hast du hier aber Land unter mit Anlauf.
Ich meine, das könnte man auch mit dem Dönerpreis irgendwie verknüpfen, irgendwie, aber
also ja, was da ist aber noch zu Ruhe. Der Döner scheint noch zu günstig zu sein, dass es so einen Aufstand geben würde. Aber ja, schreibt uns doch mal, was meint ihr denn, was man das in Deutschland vergleichen könnte? Ihr seht, wir sind hier gerade ein bisschen ratlos. Naja, jedenfalls sagen halt beide Verbände, Leute, so kann das ja nicht weitergehen. Erstens, es ist schweineteuer, die Reste, die noch da sind, und es ist halt eben viel zu wenig. Und das bringt uns hier halt echt in wahnsinnige Probleme. Weil natürlich müssen wir zum einen die Preise erhöhen, weil wir auch mehr Kosten haben. Und zum anderen haben wir halt ein Problem, tatsächlich die Qualität aufrechtzuerhalten. Wir müssen irgendwann importieren. Und das ist natürlich für eine Branche, die sehr stark auf japanische Qualität setzt, nicht unbedingt gerade das Attraktivste der Welt.
Ja.
So, und es sieht auch nicht so aus, als wenn sich das Problem in der nächsten Zeit lösen wird. Denn die Produktion von Industriereis ist für Landwirte absolut unlukrativ. Und dementsprechend sind ja vorher schon viele Landwirte zu Speisereis gewechselt. Ja, von denen es ja auch mal weniger gibt.
Ach ja, und trotzdem gibt's nicht genug. Es ist trotzdem noch viel zu viel Flächen, wo Futterreis angebaut wird. Also es ist, ja, es ist komisch. Alles komisch.
Ist es. Und das sind ja nicht nur, wohlgemerkt, die beiden Hersteller. Der Verarbeitungsreis, den findet man ja überall. So, und das entwickelt sich langsam zum gewissen Problemchen. Und da muss die Regierung ganz dringend gegensteuern. Und es sieht nicht so aus, als wenn es das momentan wirklich hinkriegt.
Ich meine, sie greifen ja relativ stark ein in den Markt, ne? Stärker als zuvor. Auf jeden Fall. Mit den ganzen Reisreserven und direkt verkauft bei den Händlern. Aber also solange Ishibas Idee und Traum von der Reform so ein Traum bleibt oder ein Wahlversprechen, ne, was im Endeffekt dasselbe ist wie ein Traum, dann
das war ein guter Vergleich. Nein, tatsächlich, also aktuell wirkt die Regierung total ratlos. Also ich meine, der Landwirtschaftsminister, der neue, der macht das schon gar nicht mal so schlecht. Klar, es ist ein Markteingriff, aber auf der anderen Seite, jetzt purzeln endlich die Preise. Aber das eigentliche Problem dahinter, um das zu lösen, da brauchst du wirklich weit mehr. Und da brennt die Hütte, um das mal ganz doof zu sagen. Man sollte vielleicht langsam in den Feuerwehrschlauch kommen.
Ja.
Weil, nee, gerade Miso, ich meine, das geht doch nicht.
Nee, das ist gefährlich.
Also Leute, wundert euch nicht, bald werden auch die japanischen Süßigkeiten auf Reisbasis zumindest in Deutschland teurer.
Oh nein, nicht unsere Reiskracker.
Oh, das ist hart, das ist hart.
Das ist wirklich hart.
Ja, so, dann geht's natürlich noch weiter, weil es gibt ja noch mehr Branchen, die ein bisschen schlittern, darunter zum Beispiel Buchhandlungen in Japan. Tatsächlich sieht man in Japan immer mehr gerade unabhängige Buchhandlungen verschwinden. Es gibt eigentlich immer mehr, aber große Ketten öffnen noch, aber... Ja, kleine, unabhängige Buchläden, die ganz schnuckligen, tollen Dinger, die gehen halt langsam zugrunde, weil hohe Kosten, wenig Leser und so weiter und so fort. So, und jetzt hat die japanische Regierung gesagt, gut, wir brauchen einen Aktivierungsplan, weil Buchläden sind kulturelle Ankerpunkte in Regionen und die müssen unbedingt erhalten bleiben.
Ja, es stimmt ja schon. Ne? Buchhandlungen sind zwar nicht exakt dasselbe wie eine Bibliothek, aber sie haben Verbindungen. Ne? Sie sind auch mit dem Schulalltag oft immer verbunden, ne? Weil da viele Leute halt ihre Schulmaterialien und Bücher kaufen.
Und sie sind auch teilweise sehr innovativ. Also sie sind tatsächlich auch oder bieten auch immer öfters Aktionen an, um eben die Leute mal in die Buchhandlung zu locken. Ist ja mit heutzutage im Falle von E-Books und so weiter wirklich sehr schwer. Und das ist halt auch wichtig, gerade für kleine Gemeinden.
Ja.
So, und jetzt hat man sich gedacht, gut, wir müssen hier was tun, also führen wir sogenannte IC-Tags ein, also Funketiketten, die eine digitale Bestandsverwaltung ermöglichen sollen, in Verbindung so mit Lesegeräten und so weiter und so weiter. Damit soll die Lagerhaltung effizienter werden, die Inventur vereinfacht werden, das Personal soll dadurch entlastet werden und auch das Hin und Her mit, ja, was machen wir jetzt, wir haben so viel übrig, wir müssen zurücksenden.
Ja, okay. Das ist alles auf dem Papier gut. Es ist aber auch reines Managerdenken. Ja? Im Sinne von wegen, eure Kosten müsst ihr senken, dann geht schon alles wieder. Ja?
Richtig.
Ja. Es ist nicht falsch, aber es ist auch, hört ihr bei mir richtig so einen unangenehmen Nachgeschmack.
Ja, es ist ja, erstmal so, diese Rücksendung alleine, die nehmen natürlich unglaublich viel Arbeitszeit ein. Also in Japan ist es halt so, dass innerhalb von festgelegten Zeitraum können halt eben Buchhandlungen, Bücher und Zeitschriften zurückschicken. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, soll halt eben Flexibilität schaffen und hohe Lagerkosten also für die Buchhandlung eben verhindern. Dementsprechend liegt auch tatsächlich die Rücklaufquote bei Büchern bei über 30% und bei Zeitschriften aktuell so ungefähr bei 40%. Und das Ganze soll damit halt eben vereinfacht werden.
Ja, aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Buchhandel jeder Einzelne immer zu viel bestellt, sondern dass die wahrscheinlich ein bestimmtes Kontingent bestellen müssen. Da müsste die Regierung eigentlich zu den Verlegen gehen und sagen.
Einmal hier, das und ja. Zum anderen ist es aber auch schwierig. Du weißt einfach nicht, was wird jetzt ein Hit und was nicht, ne?
Ja, natürlich.
Ich meine, gibt ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal Harry Potter. Viele Verlage haben Harry Potter als Skript abgelehnt. War vielleicht keine so gute Idee.
Kann man halt nicht in die Zukunft gucken, ha?
Nee, dann hätte, glaube ich, keiner Harry Potter genommen.
Das ist auch wieder wahr.
Das stimmt wohl.
Ja, also das ist halt eben so ein Problem. Und ja, da überlegt man halt jetzt, also beziehungsweise ist man jetzt halt eben so ein bisschen rumüberlegen, Technik wird schon schaukeln. Ob sie Technik wirklich schaukelt, bezweifeln Kritiker allerdings.
Ja, ich meine, tatsächlich dort würde ich sagen, nicht, dass unbedingt Funketiketten so viel bringen, weil du musst sie sowieso einzeln einscannen. Du kannst nicht einfach da so einmal kurz dein Smartphone wedeln und dann ist die ganze Bibliothek eingescannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich hier künstliche Intelligenz helfen könnte. Weil vor Automatisierung beim Verwalten von großen Datensätzen, ne? Also ich kenne das aus der Universität, was für eine Arbeit wir uns immer gemacht haben, um die verdammte Bibliothek irgendwie ordentlich zu halten. Das ist monströs. Ne?
Naja, klar.
Und wenn da dir der Computer die Arbeit abhelfen kann, dann ist es für kleine Buchhandlungen, wäre das super geil.
Ja, dazu kommt halt eben auch, dass die Buchhandlungen selber ja schon aktiv werden. Und zwar speziell beim Aufbau persönlicher Kundenbeziehungen. Also durch Lesungen, kuratierte Buchempfehlungen, Kooperation mit Schulen und so weiter und so fort. Und das soll halt ausgebaut werden. Dazu kommt noch, dass es auch noch Forderungen gibt, die halt sagen, ja, öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Bibliotheken sollen halt verstärkt bei lokalen Buchhandlungen einkaufen, statt immer zum zentralen Buchhändler zu rennen. Auch eine Sache, wo ich sagen muss, jo, pass, weil, naja, ob sie jetzt da bestellen oder da bestellen.
Ja, ich meine, solange die Schüler die Bücher kriegen.
Jo.
Ja, und man, ja, wenn man dann auch dem lokalen Handel halt hilft. Ich meine, ich glaube, bei uns ist das recht typisch, dass man meistens Schulbücher bei den lokalen Buchhändlern holt, wenn die halt gleich um die Ecke sind, ne?
Wenn du hier in Köln noch einen findest.
Achso, ja gut. Vielleicht ist das so ein Ding, was man halt in Großstädten nicht mehr so kennt.
Also zugeben, bei mir auf der Straße ist tatsächlich noch einer, der ist auch richtig, richtig gut. Aber gleich gegenüber hast du halt einen riesigen.
Naja, also auch, Internet ist halt auch vorteilhafter manchmal, ne?
Ja, viele bestellen ja leider blöderweise bei dem amerikanischen Großkonzern. Ich weiß nicht. Also Bücher online bestellen finde ich jetzt doch ein bisschen doof. Geht der Charme irgendwo verloren?
Ja, finde ich auch. Es ist, weil man, vor allem, man findet dann nicht so schöne Schätze. Weil wenn du online bestellst, musst du ja schon wissen, was du haben willst. Aber wenn man so gemütlich durch eine Buchhandlung schlendert, dann findet man manchmal Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren.
Ja. Außerdem macht es Spaß.
Tatsächlich sind auch Buchhandlungen immer ziemlich schnell. Das ist fast so wie bei der Apotheke. Spätestens am nächsten Tag ist ein bestelltes Buch da.
Ne? Das stimmt. Und es gibt auch, also zumindest in Deutschland weiß ich, gibt es für lokale Buchhandeln auch tatsächlich so einen lokalen Online-Dienst. Du bestellst das halt da und gibst an, welche Buchhandlung das halt liefern soll. Und dann kannst du halt trotzdem deine lokale Buchhandlung unterstützen.
Das ist der Punkt. Hinzu kommt, hier gibt es dann immer auch sehr viele Lesungen und so weiter. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also die kleinen Buchhandlungen hier geben sich wirklich sehr viel Mühe. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr euch Bücher kauft, lasst es mit online. Geht einfach in die Buchhandlung. Ihr habt garantiert irgendwo noch eine, hoffe ich.
Jo.
Okay, wenn uns jetzt jemand schreibt, ich wohne aber nur auf dem Dorf mit 5 Leuten. Ja gut, da habt ihr keine, das sehe ich ein.
Ausnahmsweise.
Ja, ausnahmsweise. So, es geht weiter, denn das japanische Oberhaus hat am 11. Juni ein Gesetz verabschiedet, um den Wirtschaftsrat, also Japans Wirtschaftsrat, das Science Council of Japan, in eine neue Rechtsform zu überführen und zugleich die staatliche Kontrolle über dieses Gremium auszuweiten. Und damit endet jetzt ein Skandal, der mit Yoshihide Suga begann und, naja, jetzt eigentlich auch nicht besser wird.
Nee, alles andere als. Ne? Man darf ja doch Leute, die einem so stören mit von wegen Klimakrise und Überalterung, Demografie, bla bla bla, die darf man nicht einfach so rumlaufen lassen während Wahlkampf. Nein, ist. Das sehen wir ja blöd da aus. Ne?
Kann ja auch nicht sein, dass man einfach da jemanden hat, der Politiker auf einmal auf Probleme anspricht. Das geht doch nicht. Nein, also es war damals so, dass der gute Yoshihide Suga wurde halt Premierminister und war so der festen Meinung, ja, da gibt es halt Empfehlungen für Leute, die sollen mit dem Wissenschaftsrat aufnehmen. Nee, die sind mir zu kritisch. War nicht so toll. Das neue Gesetz ist jetzt so, dass der Premierminister sich gar nicht mehr so heftig einmischen kann, das Parlament dafür schon. Also man hat eigentlich nur die Machtverhältnisse verschoben.
Aber ja, und trotzdem hat man die Kontrolle verfestigt. Man greift fest dazu, man drückt. Und es ist nervig, weil es ist ja nicht so, als ob massenweise Leute eh auf die gehört haben. Ne?
Nee, das ist bei Politikern, glaube ich, auch irgendwie so eine Zwangskrankheit. Da gibt es einen Experten, ach, lass den labern.
Ja, und jetzt, das ist übertrieben fast schon. Das stinkt nach Angst. Weißt du das?
Ja. Nicht sollst du über den Klimawandel reden. Meine Güte, ey. Also es ist halt tatsächlich für mich unerklärlich. Man hat einen Wissenschaftsrat, die weisen einen nur auf normale Probleme hin, geben einem vielleicht sogar noch Tipps. Man ist nun mal halt nur ein Mensch, man macht auch Fehler. Tipps können also durchaus helfen. Ja, man versucht es zu verhindern. Also Politiker sind wirklich sehr seltsam.
Das ist ja nichts Neues, vor allem japanische Politiker.
No, Moment, die Deutschen geben sich momentan gerade auch nicht wirklich viel. Ne? Aber gut, lassen wir mal die deutsche Politik außen vor, weil sonst werden wir noch bekloppter, als wir eh schon sind. So, wir haben ja das Wahljahr. Das heißt also, die Wahlen in Tokio sind gerade gestartet. Und zwar die zur Stadtversammlung. Dann haben wir ja dann die Oberhauswahlen und so weiter. Das sind noch ein paar andere regionale Wahlen. Und jetzt hat sich der japanische Zeitungsverband gemeldet und gesagt, Leute, Vorsicht, Falschinformationen im Netz, nicht gut. Da bitte aufpassen und, liebe Medien, bitte veröffentlicht oder beziehungsweise bitte werdet eurer Verantwortung treu, nur faktenbasierte Wahlberichterstattung zu bieten. Weil das Problem ist tatsächlich, zwar vertrauen immer noch sehr viele, also tatsächlich die Mehrheit der Japaner, den klassischen Medien, gerade auch bei Politikthemen, blöderweise sind Fake News aber auch in Japan auf dem Vormarsch.
Ja, das hatten wir ja schon. Wir hatten ja auch die Umfrage schon, dass Japaner da halt deutlich öfter dran glauben, als man bisher angenommen hat.
Ja, es ist wirklich, was waren die Zahlen? Fast jeder Zweite, ne?
Ja.
Also es kann sehr gefährlich sein. wir hatten auch darüber geredet, dass es mit der Pressefreiheit in Japan ein bisschen mies aussieht im internationalen Vergleich.
Mhm, dezent ausgedrückt, ja.
Wenn jetzt noch Falschnachrichten dazukommen, dann wird es ein bisschen schwer. Aber also es ist nicht so, dass es irgendwie Endzeitstimmung wäre. Ne? So ist es nicht. Aber wir haben halt eine Welt, in der Aufmerksamkeit Währung ist. Es ist was wert, eine Menge wert sogar. Und man prügelt sich halt um die Aufmerksamkeit mit reißerischem Unsinn, weil das ist, was die Algorithmen im Netz halt befeuern.
Das ist das Problem. Und da sind leider egal, welche Medien man sich anguckt. Gerade bei den großen Medien, die halt extrem gewinnorientiert arbeiten müssen, außer ja, bei uns, der macht es einfach so, habe ich so das Gefühl, spielen halt alle dieses Spiel mit. Das muss man ganz ehrlich und auch leider sagen. Und man hat auch keine Wahl. Also ich nehme uns mal als Beispiel. Wir versuchen das ja so gut wie es geht zu verhindern mit dem ganzen Clickbait-Müll. Wir sehen aber auch, was wir davon haben. Weil ne, das, man wird automatisch ein bisschen benachteiligt. Es muss immer negativ sein, es muss immer so richtig reißerisch sein. Also dieses Bildprinzip nach dem Motto funktioniert Bombe bei Google, Facebook und Co. Alles andere funktioniert halt leider nicht. Und da müssen Medien einfach mehr aufpassen, muss man ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen auch in Japan. Also da sind sie auch teilweise echt ein bisschen.
Ja, eigentlich schade, weil. Eine gute Stilregel für den Journalisten ist natürlich, mit Feuer anzufangen. Du willst etwas haben, das die Leute packt. Ne? Mhm. Aber leider Gottes fängst du halt sehr oft mit Gift an.
Naja, das Problem ist, dank dieses Google und so weiter bist du halt mehr ein Geschichtenerzähler als ein Faktenerzähler. Mhm. Und das ist halt, finde ich, sehr problematisch. Und leider ist man unglaublich abhängig als Medium von Google. Das ist nun mal leider so. Google bestimmt im Prinzip den Weg. Hört sich doof an und ja, Gott, ich meckere auf Google, aber es ist nun mal leider so. Und das macht es halt nicht besser. Und dementsprechend hat der Verband jetzt gesagt, Leute, nee, also bitte, faktenbasierte Wahlberichterstattung, das ist unglaublich wichtig, weil gerade zu Wahlen explodieren die Fake News in Japan.
Also klar, die Regierung möchte ja eigentlich, dass die Leute medienkompetent sind. Ne? Mhm. Aber sie wollen nicht unbedingt, dass sie zu medienkompetent sind. Sie wollen ja trotzdem noch immer ihren Wahlkampf durchdrücken. Ne? Und dabei wird viel versprochen und ne, viel gelabert. Aber klar, das geht schon. Man kann nicht immun sein gegen irgendeine Beeinflussung. Man kann nicht immun sein gegen Propaganda oder Werbung oder Wahl. Man kann sehr resistent sein, aber immun ist einfach nicht möglich. Ist nicht in der Natur des Menschen. Ne?
Ja, aber das. Ja. Und außerdem werden die Geschichten ja auch immer ausgefeilter, dank KI zum Beispiel.
Ja.
Nehmen wir jetzt einfach mal Spam. Es ist so unglaublich schwierig mittlerweile, tatsächlich nicht mal irgendwann drauf reinzufallen, auf irgendwelchen Scam-Blödsinn. Weil das einfach unglaublich gut ist. Und es gibt keinen, der nicht drauf reinfällt. Ich meine, ich halte mich jetzt schon für extrem PC-versiert. Und selbst ich bin schon drauf reingefallen. Gut, ist Gott sei Dank nicht viel passiert, weil ich es gleich gemerkt habe, oh, da stimmt was nicht. Aber trotzdem, man fällt halt automatisch irgendwann drauf rein, weil es einfach unglaublich gut gemacht ist.
Ja, man sieht sich allein nur einige Untersuchungen an von bestimmten sozialen Medien und Plattformen und sonstigen Ecken im Internet. Wenn dann herauskommt, dass dann teilweise ein Drittel von der ganzen Interaktion dort, ne, die ganzen Kommentare und etc., dass das Bots sind, dass es keine Menschen sind, dann läuft es einem auch kalt den Rücken runter.
Ja, also es ist halt dieser Aufmerksamkeitskampf im Prinzip.
Ja.
Ne, das ist heftig, also diese sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie. Und davor warnt der Verband halt auch, weil diese Aufmerksamkeitsökonomie, gerade der sozialen Medien und eben der Suchmaschinen, sorgen immer wieder für ein verzerrtes Bild von Sachen, die halt passiert sind. Hm. Ja, also mal ganz doof gesagt, nehmen wir mal einfach, gab es einen Autounfall. So, faktenbasiert wäre dann, der Autofahrer hat nicht aufgepasst, gegen Baum gebrettert. So, dank dieser Aufmerksamkeitsökonomie wird dann irgendwann aus dieser einen Nachricht schlagartig, hat der ganze Wald abgemäht, 1000 Tote, Massaker etc. bla bla. Stimmt zwar nicht, aber irgendein Blatt war halt der Meinung, wir verdrehen das Ganze jetzt mal ein bisschen, weil Klicks sind toll. Und je mehr Leute klicken, desto mehr sagt der Algorithmus, das müssen wir mehr ausspielen, ne, das passt. Und schwupps geht genau diese Nachricht rum, aber der eigentliche Vorfall, nüchtern und neutral beschrieben, das rutscht halt tatsächlich in den Hintergrund. Und das passiert immer wieder. Das können wir auch live überall beobachten.
Ja.
Ich finde ja, so ein Algorithmus ist eigentlich das, was alles das kaputt gemacht hat. Ohne den wären wir viel besser dran.
Ja, definitiv.
Ich frage mich nur, was kann man jetzt machen? Klar, du kannst erwachsenen Leuten schlecht ihre Gewohnheiten einfach so umkrempeln, das geht nicht, ne? Du kannst zwar in der Schule mehr das fördern, dass die Leute besser mit sozialen Medien und Internet umgehen können, ne? Das hilft, aber das ist kein direkter, unmittelbarer Weg, irgendwie das besser zu machen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er halt die Berichterstattung so förderst, dass sie nicht abhängig ist von dem ganzen Algorithmenkram. Ne?
Das ist leider unmöglich.
Das also, du,
es sei denn, du bist ÖRR, dann kriegst du ja Geld vom Staat, aber ansonsten unmöglich. Du musst Werbegeldeinnahmen haben und die fallen halt, wenn je weniger Besucher du hast.
Ja, aber hier, das heißt da eigentlich dann für die Regierung, wenn sie bessere Medienkompetenz haben, dann können sie nur ihre eigenen öffentlich-rechtlichen fördern, die nicht abhängig sind von dem ganzen Kram.
Nee, es gibt tatsächlich noch eine andere Möglichkeit. Wenn tatsächlich alle Medien sagen, okay, wir berichten einfach auf gleichen faktenbasierten Niveau, ja, dann, also keiner rutscht dazwischen mit dem Bildprinzip, nenne ich jetzt mal wieder, dann findest du überall die gleichen Berichte. Und da wirkt dann auch kein Algorithmus mehr dahinter. So, und genau das sagt halt der Verband auch, bitte Leute, reflektiert eure Arbeitsweisen. Und passt bitte auf, dass eben nur um Reichweite zu generieren, also beziehungsweise Werbeeinnahmen zu generieren, ihr hier nicht komplett abdriftet, sondern bleibt einfach faktenbasiert und neutral.
Aber du, an das journalistische Ideal zu appellieren, das hört sich nicht nach einem Erfolgsrezept an, sorry.
Nicht, wenn halt Geld mit dem Spiel hängt, ne?
Aber ganz ehrlich, zumindest verweist oder geht die Vereinigung damit mal in die Offensive. Ja, sich das immer nur angucken, bringt ja auch nicht sehr viel.
Ah ja. Mei.
Ja, das ist halt schwierig.
Ja, aber man kann halt auch verstehen, warum die Leute es, wie gesagt, nicht machen. Weil Geld ist Geld und jeder hat gerne was zu essen im Kühlschrank.
Naja, ich sag's mal so rum. Es gibt ja noch ein ganz anderes Problem, worauf man sich eigentlich fast verlassen kann. Die Leute lesen ja fast nur noch Überschriften.
Yes.
Das kriegen wir halt auch mit. Wir haben ja vor zwei Wochen einen Artikel, wo wir dann Little Tokyo kritisiert haben, also ein Kollege, der gute Robert. Und er hat nur das Stadtmarketing kritisiert. Meine Güte, ist daraus eine Welle geworden. Und die meisten sagen, wie kann man denn Düsseldorf kritisieren? Geht doch nicht. Ja, nee, das war doch nur das Stadtmarketing. Die Stadt übertreibt einfach ein bisschen. Mehr wurde doch gar nicht kritisiert. Wir haben doch, keiner hat gesagt, dass Düsseldorf doof ist. Nee. Aber genau so wurde das ausgelegt. Das ging, es war der Hammer. Und dann hast du halt auch gemerkt, okay, dieser Artikel sorgt halt tatsächlich für Klicks. Dadurch ist er bei Google gestiegen und schwupps sprangen andere Medien auf und haben ins gleiche Horn geblasen. Und keiner hat sich aber mit der eigentlichen Kritik beschäftigt. Und so funktioniert das halt. Faktenbasiert ist es jetzt nicht wirklich.
Ne, oberflächlich, ne?
Ja. Das ist es eben. Und das wird immer schlimmer. Und ich weiß nicht, kennt ihr die Republica?
Meinst du jetzt von wie heißt noch mal dem lateinischen Ding?
Nee, ich meine die Veranstaltung.
Ach so, okay.
Republic, wenn ich mich nicht irre, heißt die. Da wurde mal ein bisschen auf den ÖRR eingegangen. Es gab ja hier den Fall mit den NGOs, dass sie angeblich so, ne, von der EU unterstützt werden, großes Geheimnis, großer Skandal, blases blub. War kein Skandal, findest du seit Ewigkeiten auf der EU-Seite. Auch mit der Erklärung, warum, eben als Gegengewicht zum Lobbyismus. Die Welt hat als erstes drüber berichtet und die Tagesschau hat das 1:1 übernommen, ohne irgendwas klarzustellen und so weiter. Hm. Und das ist halt brandgefährlich. Weil gerade der ÖRR hat eigentlich die Aufgabe, wirklich vernünftig zu berichten. Aber selbst der macht dieses Spiel mittlerweile mit. Also dieses, wir müssen Klicks generieren.
Ja, ich meine, manchmal passiert es ja selbst bei Reuters oder der dpa, dass etwas ohne zweite Hingucken übernommen wird, ne?
Mhm. Oh ja, das haben wir ja schon öfter gehabt in der Vergangenheit. Das ist auch meistens nicht unbedingt jetzt, naja, böse Absicht. Man guckt halt nur nicht genau hin, ne? Es muss halt alles immer so schnell gehen. Wer als erstes es kriegt, kommt auch die meiste Kohle mit der besten reißerischen Überschrift, ne?
Ja, genau das ist in meinen Augen auch das Riesenproblem. Wir sind halt nicht immer die Schnellsten, dafür gucken wir halt immer, was passiert denn eigentlich gerade wirklich? Und lieber ausführlich, das ist mir persönlich lieber, aber ja, klar, kriegen wir dadurch weniger Klicks, ist ja wohl logisch. Ja, schwierig. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr so schnell ändern.
Oh Mann. Meine Güte. Ich habe wirklich vorhin De Re Publica verstanden von Cicero, weißt du? Ja. Weil wir lateinerisch unterrichten.
Ich muss mal gucken, wie die heißt. Aber ich glaube, das war Republica, wenn ich mich nicht irre. So, kommen wir mal in die Präfektur Shimane. Denn Tippfehler können blöd sein. Und in dem Fall extrem blöd. Denn in der Präfektur Shimane gab es einen Tippfehler in einem Förderantrag. Und das hat Millionen gekostet, im Wahrsten des Wortes. Jo. Denn man hat sich in der Stelle vertan und somit wurden aus 35.691 Yen 35.691 das war gar nicht gut. Zum Schluss erhielt die Präfektur umgerechnet übrigens nur 124 Euro.
Ja, oh, das tut mir so leid, dass sowas passiert ist. Vor allem, dass man sich da absolut nicht irgendwie verständnisvoll zeigt und sagt, na ja, also theoretisch war es ja nicht falsch, es war halt nur nicht ganz formal korrekt, dass man das noch nachträglich irgendwie zurückzahlt, weil die Regierung hat gesagt, nö.
Habt ihr so beantragt, fertig.
Oh Mann, ey. Es ist anscheinend ein Problem, dass in einigen Formularen die ganzen Zahlen nur in Tausenderschritten angegeben werden. Und ja. Anscheinend derjenige, der das ausgefüllt hat, war das gewohnt und hatte gedacht, ja, hier wird es weiterhin auch so sein. Aber nee, die wollten die volle Zahl und nicht in Tausenderschritten.
Richtig. Oh
Gott, 3 Nullen zu wenig.
Ja, vor allem, das sind so Sachen, da bin ich mal so ganz froh in Deutschland, dass meistens dahinter steht, sowas wie, bitte schreiben Sie alles in Druckbuchstaben, bitte schreiben Sie ganze Zahlen aus oder bitte setzen Sie ein Komma mit den Null dahinter. Also da bin ich immer ganz glücklich, dass das meistens in unseren Formularen mit drin steht.
Ja. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das passiert. Bereits 2022 kam das vor und ja, da gehen ordentlich Summen flöten, was natürlich ziemlich hart ist, gerade für etwas regionalere Gegenden, denn die sind auf das Geld schlicht und ergreifend angewiesen.
Ja, vor allem, es sind ja Fördermittel. Es ist ja jetzt nicht, dass sie irgendwie gesagt haben, oh, wir wollen, weiß ich nicht, neue Autos für die, weiß ich nicht, Stadtverordnung kaufen, sondern es sind ja wichtige Fördermittel. Und das heißt, dass viele Projekte wahrscheinlich so nicht funktionieren das ja jetzt bei denen.
Richtig, aber so ganz lässt man das der Regierung auch nicht durchgehen. Es gibt nämlich irrsinnig viel Kritik, dass man eben keine nachträgliche Korrektur zulässt, weil Fehler können passieren. Ich meine, sorry, aber niemand ist perfekt, auch in Japan nicht.
Oh Mann, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nachträgliche Korrektur zulassen, wenn sie zu viel Fördergelder an die Regierung geschickt haben.
Dann wird die Regierung sofort korrigieren, das ist doch wohl logisch.
Stimmt.
So was macht man nicht.
Ja, also wie gesagt, ich vor allem, also wenn jemand mal sich so mit Anträgen auskennt, da kann so viel schief gehen. Selbst die einfachsten Sachen kann man da mal irgendwo ein Pünktchen oder ein Bindestrich vergessen. Und dass man dann da so hart ist, finde ich. Ich finde es unfair. Ich finde es wirklich unfair.
Ja, und in Japan sind die Anträge übrigens genauso komisch formuliert wie hier in Deutschland, ne? Also da brauchst du meistens einen eigenen Übersetzer, um einiges zu verstehen. Das ist teilweise sehr kurios. Naja, kommen wir mal zu einer guten Nachricht, denn das Tokyo Bay Grand Feuerwerk Festival, das zuletzt 2015 abgehalten worden ist, wird im Sommer 2026 zurückkommen.
Oh.
Das ist eins der schönsten Feuerwerke in Japan tatsächlich. Wird ein bisschen überarbeitet, ne? Weil man dann hat das Ganze halt eben ausgesetzt, da eben die Arbeiten am Olympischen Dorf 2016 begannen und so weiter und so fort. Da konnte man dann eben einfach nicht und ja, seitdem hat die Stadt im Prinzip kein Sommerhighlight mehr, also kein so großes Sommerhighlight.
Meine Güte, das ist echt jetzt schon lange her. Ich meine, ja, sowieso, ne? Feuerwerk ist so ein bisschen aus der Mode gegangen seit der Pandemiezeit, ne?
Ja, es gibt mehrere Probleme. Einmal die Hitze. Und dadurch werden ja immer mehr Sommerfestivals verschoben. Und zum anderen gibt es immer mehr Beschwerden. Also sehr, sehr viele Sommerfestivals, gerade also Feuerwerke, kämpfen tatsächlich mit Einwohnerbeschwerden. Das nimmt in Japan drastisch zu. Da gibt es irgendwie ganz viele Cabins, habe ich so das Gefühl, neuerdings. Wieder so ein Trend, der aus den USA rüberschwappt. Ja. Und auf der anderen Seite sind die auch teuer, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, da wird ja einiges in die Luft gebrezelt und das kostet halt eben Geld. Und Fördermittel sind knapp. Und deswegen sterben immer mehr Feuerwerksfestivals, meine Güte.
Ist auch ein schönes Wort, ne?
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist sowas, was ich bei japanischen Sommerfesten immer am schönsten finde. Diese wirklich wunderschönen Feuerwerke. Also das kann man mit unseren gar nicht vergleichen.
Nee, meinst du die, wo sie bei uns einfach nur die Sachen in die Luft schmeißen, sich freuen, wenn es Bumm macht?
Ja.
Ah, ja.
Also wir haben wirklich nur ein paar Feuerwerke in Deutschland regelmäßig, die sich mit den japanischen messen können. Die haben da schon ein kleines bisschen mehr was für übrig, besonders im Sommer.
Ja, ich meine, Köln im Flammen oder Rhein im Flammen oder wie das Ding heißt, soll angeblich schön sein. Ich war da noch nie, aber das soll zum Beispiel sehr schön sein. Und natürlich das am Japan-Tag, ich meine, das ist klar.
Jo.
Ne, aber, also ich persönlich wäre dafür, Silvester gibt es ein zentrales Feuerwerk und nicht mehr alle dürfen ihren Blödsinn da durch die Gegend büllern. Da könnte man auch was richtig Schönes machen.
Ja.
Oder halt auch, das habe ich letztens gesehen, war das in China oder ich weiß gar nicht, wo das war. Ein Drohnenfeuerwerk, das war cool. Das war so ein fliegender Drache und so weiter, also total genial.
Ja, die finde ich tatsächlich auch sehr cool. Die sind halt, je nachdem wie groß man das macht, halt ein Sicherheitsrisiko in der Hinsicht, dass wenn die Dinger runterfallen, das tut ziemlich weh, wenn man die abkriegt.
Ja, solange sie es über eine Bucht machen, so, ich meine, die machen doch hier in Tokio dieses Feuerwerk auch an der Bucht, ne? Wo es weniger gefährlich ist, dann kann das funktionieren, sonst fallen sie nur ins Wasser. Pff, ne?
Ja, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, ne?
Ja, ja, klar, Sicherheitsrisiko hast du überall im Prinzip, wenn so ein Böller runterkommt und dann erst explodiert in der Zuschauermenge, macht es auch keinen Spaß. Aber ich finde die Dinger absolut genial. Was sie da teilweise mit den Drohnen an den Himmel malen, Hammer. Aber gut, so modern ist Deutschland nicht. Und ja, wir wollen ja Japan jetzt mal nicht seine Tradition schlecht machen. Ne? Ha. Ja, was denn?
Jo.
Juhu. So, das ist übrigens auch ziemlich kurios. In Japan hat sich eine Stadt gedacht, naja, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir die Leute ein bisschen erziehen, dass sie endlich mal vernünftig sich auf Rolltreppen benehmen. Und hat sogenannte Rolltreppenkorps eingeführt. Das sind Menschen, die einfach nur auf der Rolltreppe stehen bleiben.
Ja, also mit gutem Vorbild vorangehen und ein Schildchen mit sich rumtragen, wo dann der Mahnung für das gescheite Benehmen auf der Rolltreppe draufsteht.
Ja, so ungefähr. Also das war ein bisschen Nagoya. Wir haben halt gesagt, naja, das geht doch nicht. Wir brauchen hier unbedingt Vorbilder. Die rennen uns alle kreuz und quer mit Rolltreppen hoch und runter. Da geht ja mal gar nicht. Ja, und deswegen hat man Teams eingeführt. Finde ich übrigens auch gerne. Du wirst bezahlt, nur damit du auf der Rolltreppe stehen bleibst.
Ich meine, ich stelle es mir sehr öde vor, aber wenigstens ist es, ja.
Jetzt ist musst du die Treppe noch runter. Ich wollte gerade sagen, du musst die Treppe noch runterrennen, nicht hoch, ne? Aber ist schon interessant, so Runde 435, ich gehe mal wieder runter und stelle mich mal wieder an die Rolltreppe.
Ja,
das sind schon komische Jobs.
Ja, also schon, aber ich meine, ich finde es auch lustig, dass die da immer noch so ein gigantisches Problem da drin sehen. Ich meine, klar, ja, wir haben dieses Thema mit, bitte hört auf der Rolltreppe hoch und runter zu rennen, schon länger. Aber dass dir das immer noch so wichtig ist, also das, ich meine, es gibt doch bestimmt wichtigere Sachen, als jetzt irgendwie zu verhindern, dass Leute da hoch und runter laufen.
Ja, Etikette muss halt sein.
Das haben wir, ne?
Also ich sag mal so, ich find's auch nicht witzig, dass ich auf der Rolltreppe stehe und ständig rennen irgendwelche Leute an mir vorbei, rempeln da rum und so weiter und so fort. Ich bin auch der Meinung, Leute, bleibt stehen, das Ding kommt oben sowieso automatisch an. Das ist bei Rolltreppen normal.
Vor allem, was ich auch gerne wissen möchte, ich meine, die machen ja wirklich ein großes Fass damit auf. Also ich meine, die haben ja auch Verordnungen und alles, titata. Ja. Aber wie viele Verletzte gibt es denn eigentlich pro Jahr? Also ich habe bisher noch nie eine Statistik gesehen, wo drin steht, oh wow, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 120 Verletzte pro Jahr, weil die irgendwie auf der Rolltreppe rennen.
Ja, das könnte daran liegen, weil es keine Statistik gibt.
Na, wahrscheinlich, weil es überhaupt kein Problem ist, ne?
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber naja, ich meine, man möchte halt eben dieses Bild wahren, ne? Und man muss auch zugeben, anhand diverser Tendenzen, wie zum Beispiel immer aggressivere Kunden und so weiter, werden logischerweise Leute oder manche Leute auch im allgemeinen Alltag ein bisschen aggressiver. Man beugt halt vor.
Also, es füllt mich trotzdem mit so ein kleines bisschen Zuversicht. Weil ja, wenn so die Städte bereit sind, dafür Geld auszugeben, dann sind sie bestimmt auch bereit für andere Sachen, wo positive Sachen, was rauskommt, auch Geld auszugeben, oder?
Das könnte passieren.
Go, go, Nagoya.
Ei, 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 ja. Oh Mann. ja, stimmt. So, kommen wir zu einem, ich würde fast sagen, traurigen Rekord. Denn eine Regierungsumfrage hat jetzt festgestellt, dass 42,7% der über 60-Jährigen weiter eine bezahlte Tätigkeit nachgehen, also arbeiten. Das ist im Prinzip fast jeder zweite Rentner in Japan. Der Grund ist größtenteils finanzielle Not, weil Altersarmut ist ja in Japan leider wirklich weit verbreitet. Allerdings gibt es auch häufig den Fall, dass man sagt, ich möchte einfach weiterarbeiten. Das ist halt so, ich habe halt eben, ich will körperlich aktiv bleiben.
Jo.
Boah. Aber das ist echt eine hohe Zahl.
Ja, in der Tat. Aber na gut, sind wir überrascht?
Nö, die Regierung fördert das ja auch, weil man braucht ja Arbeitskräfte. Problem ist aber, viele Unternehmen stellen sich halt leider nicht darauf ein, denn die Unfallquote ist unglaublich hoch.
Das ist natürlich sehr schlecht.
Ja. Man vergisst aber ganz gerne, es sind halt ältere Menschen und ältere Menschen sind nun mal nicht mehr ganz so einsatzfähig wie zum Beispiel ein 18-Jähriger oder so. Das ist normal, das ist der Lauf der Dinge. Mit 70 kannst du oder mit 60 bist du nicht mehr so agil. Aber man vergisst es bei Firmen halt sehr gerne und da will man jetzt auch dran arbeiten. Aber ja, schwierig.
Ja, es ist echt schade, dass es nicht irgendwie ohne Aufsicht funktioniert. Ne?
Ja.
Man würde meinen, das wäre ganz logisch. Du setzt jemanden dort ein, wo er für geeignet ist. Ne? Und man sagt nicht Opi, dass er den ganzen Tag schwere Kisten schleppen soll oder so. Ne? Aber nee, anscheinend muss man das denen allen vorschreiben.
Anscheinend tatsächlich ja. Ja, schwierig. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn in Japan gibt es gerade bei jüngeren Menschen tatsächlich eine kleine Änderung. Grund sind übrigens hohe Mieten. Denn Sharehouses sind in Japan, gerade in Metropolen, tatsächlich auf dem Vormarsch. Weil man sich einfach keine Mietwohnung mehr leisten kann.
Ja, ich meine, macht Sinn. Jo. Eine einzelne, alleinige Mietwohnung, da musst du ja einiges an Kaution zahlen, da.
Richtig.
Allein also, das können meiste Leute gar nicht aufwenden.
Also Sharehouses ist im Prinzip, wie man sich eine WG halt vorstellt. Ne? Gemeinsame Küche, Bad, Wohnzimmer, aber die Privatzimmer werden halt immer individuell vermietet. Und auch bei Touristen wird das Konzept immer interessanter. Weil zum einen kommt man tatsächlich damit Japanern schneller in Kontakt und zum anderen ist es einfach günstig.
Ja.
Naja, günstig ist es relativ. Also ich meine, kommt halt auch drauf an, wo man sich anmietet. Also umgucken muss man trotzdem, ist nicht automatisch Sharehouse, ist günstiger. Aber halt immer mehr junge Leute ziehen dieses Konzept tatsächlich in traditionellen Wohnen vor.
Ich habe das tatsächlich auch erst letztens kennengelernt, das Konzept, weil es ist ja doch ein bisschen anders als so eine WG. Also es ist ja wirklich irgendwie ein größeres Wohnhaus. Und dann hat man das aber auch so als Gemeinschaftsraum, ne? Also dann gibt es dann ein großes Wohnzimmer meistens und ja, also ein bisschen wie so ein Studentenhaus kann man sich das, glaube ich, vorstellen, oder?
Ja.
Also stelle ich es mir vor, ja.
Ja, und ich fand das Konzept eigentlich nicht schlecht, weil meistens, wenn man es hochrechnet, ist es ja doch günstiger, wenn man sich so ein Haus holt und wenn man das durch 4-5 Leute gleich teilt, dann ist die Miete natürlich deutlich billiger, als wenn man versucht, sich selbst irgendwie was zu holen, ne?
Ja.
Einmal das, sowieso, außerdem, wie gesagt, man ist halt nicht mehr ganz alleine, ne? Das finden auch viele sehr, sehr schön.
Gutes Rezept gegen die Einsamkeit.
Ja, und das ist ja bekanntlich auch in Japan so ein Problem. Und auf der anderen Seite ist es halt eben einfach so, die Mieten explodieren halt eben. Das ist für junge Menschen immer schwerer. Zum Beispiel gerade welche, die kreativ arbeiten wollen, die haben wirklich ein Problem.
Oh, ja. Ich meine, das heißt nicht, dass solche Wohnungsgemeinschaften, so Sharehouses, die absolute Lösung sind, die letzte. Sondern es gibt ja auch da Sachen, wo man sich mit den anderen Leuten zusammenraufen muss. Ne? Mit Lärm, mit Putzen, mit sonst irgendwie der Verteilung von Pflichten und etc. Aber ja, das ist aber eigentlich auch gut, dass es die Sorte von Scherereien geht, weil das ist sehr hilfreich, wenn man lernt, sich mit anderen Leuten irgendwie zu engagieren.
Ja.
Sehr gesellschaftlich positiv. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da Probleme gibt von Seiten der Vermieter, weil wenn das so eine wachsende Ecke ist, ne, im Wohnungsmarkt, dann werden viele Leute sich sagen, oh, da springe ich gerne mal rein. Aber es gibt anscheinend keine irgendwie ja, so standardisierte Normen, so Regeln, ne, dafür.
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Es gibt auch schon einige Sharehäuser, die machen also wirklich Probleme. Da wird eine Nachbarschaft extrem umgemotzt. Und weil Lautstärke und so weiter und so fort. Manche verwechseln sowas halt auch ganz gerne mit Party-Location.
Mhm.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich ein wichtiges Konzept, weil nun mal viele junge Leute oder immer mehr junge Leute gehen halt eben in die Großstädte. Logisch, da ist halt die Arbeit. Und wenn, wie ich schon sagte, du zum Beispiel kreativ tätig werden willst, dann bist du auf sowas schlicht und ergreifend angewiesen. Also ich meine, Sharehouses gibt es schon ewig, gerade auch Initiativen speziell zum Beispiel für Animatoren und so weiter.
Ja.
Da gibt's, also Dinge gibt's schon ewig, die wurden dann privat betrieben. Einfach weil die Leute können sich da einfach nichts leisten. Und in Tokio sind ja jetzt zuletzt gerade die Preise, die Mietpreise ganz schön nach oben geschossen.
Puh, ja.
Also insofern verständlich. Hinzu kommt, man merkt damit auch so einen kleinen Wandel mal wieder ein bisschen im Alltagsleben der Japaner, weil junge Leute das dann doch eher bevorzugen. Und eigentlich war das immer so ein kleines No-Go eigentlich.
Hm. Ja,
aber gut, man kann es sich halt nicht mehr anders leisten.
Ich denke mal, dass ältere Leute da auch glücklich mit wären mit sowas, ne?
Kommt drauf an.
Also ich denke jetzt gerade an Rentner, weißt du?
Ja, das könnte, also gerade was das Thema Einsamkeit angeht, ich weiß gar nicht, ob es das Konzept in Japan gibt. Hier in Deutschland gibt es ja dieses Konzept, du lässt halt einen Studenten zum Beispiel bei dir wohnen, der hilft dir dafür als Ausgleich, zahlt dann keine Miete.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob es sowas in Japan gibt, das muss ich tatsächlich mal rausfinden. Aber so ein Konzept hätte zum Beispiel auch was. Mhm. Weil gerade alte Menschen haben das Problem, oder immer mehr alte Menschen in Japan haben das Problem, keine Angehörigen und so weiter. Das wird halt immer alles schwieriger. Und da jemanden dann zu haben, der einen halt neben seinem Studium zum Beispiel hilft, dafür bezahlt er keine Miete, ist für beide eigentlich eher ein super Deal.
Mhm.
Also klar, wenn sich derjenige oder beide darauf einlassen können, das kommt natürlich erschwerend dazu.
Mhm.
Hm. Ja, naja.
Manchmal ist der Generationenkonflikt schon ziemlich groß. Ne? Das klafft auseinander. Ne? Die moderne Teenager, der hat Jargon drauf. Ich meine, früher war unser Jargon als Teenager auch für die ältere Generation unverständlich. Aber jetzt wird es noch heftiger wegen halt der digitalen Generation, ne? Wo halt die Rentner abgehängt sind ohne Ende.
Woran merkst du, dass du alt wirst? Du sprichst mit einem jungen Menschen und brauchst ein Wörterbuch, weil du kein Wort verstehst.
Ein Wörterbuch wird dir nicht helfen.
Ja, das habe ich. Ja. Stimmt.
Du brauchst eine KI, die dir das übersetzt. Dann bist du hip.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber es ist halt, nee, es stimmt halt tatsächlich. Und in Japan merkt man es halt auch immer mehr. Es gibt halt gesellschaftlichen Wandel in eigentlich allen Bereichen. Also. So, was wir so kennen und auch immer so hören, das ist ja eher so, also ich sage es mal, die gesellschaftliche Norm, die bricht halt immer mehr auf. Und dazu gehört halt auch eben solche Konzepte wie Sharehouses.
Ja, ich finde es eigentlich keine negativen Entwicklungen, sondern eher positiv.
Ja, es ist definitiv positiv. Ja. Wäre zwar schön, wenn man nicht da hinziehen muss, sondern man sich frei entscheiden kann.
Ja.
Aber gut, die Wahl hat man halt, wie gesagt, anhand der Mieten meistens schon gar nicht mehr. Aber gut, das mit den Mieten, kennen wir hier ja leider auch.
Ja, leider.
Ja, das ist aber, glaube ich, überall, ne?
Es ist überall, definitiv. Es wird immer teurer und teurer und teurer. Egal, wo man hinguckt, egal in welchem Land man ist.
Ja, weil wenn man halt Mietwohnungen oder allgemein Wohnraum als Anlagen verwendet, dann passiert halt sowas, ne?
Das ist
Spekulationsobjekte.
Ja, und es gibt doch diesen tollen Trend, ich weiß nicht, in Japan gibt es den auch, kauf ein Haus, kauf eine Immobilie und du hast ausgesorgt für dein Leben. Ich verrate dir, wie es geht. diese TikTok-Videos, Hilfe. Tja, aber das ist halt eben die Zeit der Moderne. Ja. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Übrigens dann gleichzeitig auch nochmal ein Hallo an alle neuen Follower. Es freut uns gerade wahnsinnig, dass so viele Abonnenten dazu kommen. Vielen, vielen Dank. So, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Dann sind wir euch auch ebenfalls sehr, sehr dankbar. Und ansonsten verglüht nicht. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.
Tschüss.